Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal steht wieder ein Wechsel vom Alten ins Neue Testament an. Dort erreichen wir den zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth, kurz den zweiten Korintherbrief. Gleich geht's hier los mit einer Einführung und anschließend möchte ich auf die Eingangsverse von Kapitel 1 eingehen. Der zweite Korintherbrief. Er wurde, wie der erste Korintherbrief, vom Apostel Paulus verfasst und an die christliche Gemeinde in Korinth adressiert. Den ersten Korintherbrief hat er im Rahmen seiner dritten Missionsreise während eines Aufenthalts in Ephesus geschrieben. Damals teilte er den Korinthern mit: »Ich werde aber in Ephesus bleiben bis Pfingsten, denn mir ist eine Tür aufgetan zu reichem Wirken, aber auch viele Widersacher sind da.« Ich vermute, für Paulus war das sein größter Missionseinsatz in Kleinasien, denn er blieb 3 Jahre in Ephesus. Diese Stadt diente ihm sozusagen als Sprungbrett, um von dort aus die Botschaft des Evangeliums in einer größeren Region bekannt zu machen. Diese Vorgehensweise war offenbar höchst effektiv. Deshalb schrieb Paulus an die Christen in Korinth, dass ihm eine Tür zu reichem Wirken aufgetan sei. Seine Missionstätigkeit in Ephesus war ihm sogar so wichtig, dass er die Korinther schweren Herzens auf später vertröstete, obwohl ein Besuch bei ihnen dringend notwendig gewesen wäre. Denn die Korinther merkten selbst, dass sie noch sehr unerfahren im Glauben waren. Und tatsächlich wurden sie in der weltoffenen, freizügigen und religiös sehr toleranten Stadt Korinth in allerlei Versuchungen geführt. Paulus hatte sie deshalb sogar als fleischlich gesinnte Menschen bezeichnet und als unmündige Kinder in Christus. Und tatsächlich sehnten sie sich wie kleine Kinder danach, dass Paulus ihnen mehr Aufmerksamkeit schenkt, sie mit kindgerechter geistlicher Nahrung füttert und ihnen, bildlich gesprochen, einen trockenen Strampelanzug anzieht. Einige Ereignisse, die zwischen der Niederschrift des ersten und des zweiten Korintherbriefes passiert sind, lassen sich nur ungefähr rekonstruieren. So deuten einige Anmerkungen im zweiten Korintherbrief darauf hin, dass Paulus den Korinthern einen kurzen Zwischenbesuch abstattet und dann wieder nach Ephesus zurückkehrt. Dieser Zwischenbesuch, wenn er denn tatsächlich stattgefunden hat, wurde offenbar von einem Konflikt überschattet, so dass einige Korinther auch weiterhin ziemlich angesäuert sind. Um diese Sache zu bereinigen, schickt Paulus seinen Mitarbeiter Titus zu ihnen, während er selbst mit Timotheus in Ephesus bleibt. Gespannt wartet er auf Titus' Rückkehr. Doch irgendwann hält Paulus das Warten nicht mehr aus und will Titus entgegengehen. In Troas, so seine Hoffnung, müsste er ihn eigentlich treffen. Doch er wartet dort vergeblich und zieht weiter in Richtung Philippi. Dort kommt es dann endlich zu dem ersehnten Zusammentreffen. Paulus ist froh, von Titus zu erfahren, dass sich die Christen in Korinth versöhnlich zeigen. Ja, inzwischen haben sie sich auch das zu Herzen genommen, was er ihnen bei seinem kurzen Besuch, vor allem aber brieflich, nämlich im ersten Korintherbrief, mitgeteilt hat. In Philippi setzt sich Paulus dann irgendwann nieder und schreibt den zweiten Korintherbrief. In vielen Bibelausgaben gibt es vorne und hinten ein paar Landkarten. Häufig sind auf einer davon die Missionsreisen des Apostels Paulus eingezeichnet. Wenn man sich diese Karte mal anschaut, wird man feststellen, dass Ephesus und Korinth beinahe auf gleicher Höhe liegen, allerdings getrennt durch die Ägäis. Die Stadt Philippi, wo Paulus mit Titus zusammentrifft, liegt dagegen nordwestlich der Ägäis. Das heißt, als Paulus in Philippi ankommt, ist er ungefähr genauso weit von den Korinthern entfernt wie vorher, als er sich in Ephesus aufhielt. Die Christen in Korinth müssen also weiter darauf warten, dass er sich mal richtig viel Zeit für sie nimmt. Aber mit großer Freude erfährt Paulus durch Titus, dass sie inzwischen geistlich gereift sind. Deshalb bringen sie nun auch mehr Verständnis dafür auf, dass Paulus nicht sofort wieder zu ihnen kommen kann. In Philippi hatte Paulus übrigens während seiner zweiten Missionsreise die erste christliche Gemeinde auf europäischem Boden gegründet. Vielleicht erinnern Sie sich an den Bericht aus der Apostelgeschichte Kapitel 16, wonach eine Purpurhändlerin namens Lydia wohl als erste das Evangelium für sich annahm und deshalb als erste europäische Christin gilt. Die Korinther müssen sich also erstmal mit einem weiteren Brief des Apostels Paulus zufrieden geben, den er an sie schreibt, während er sich in Philippi aufhält. Dafür aber ist der zweite Korintherbrief ein sehr persönliches Schreiben, in dem Paulus sein Herz öffnet, wie in keinem anderen seiner Briefe, die uns überliefert sind. Während Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther verschiedene Missstände in der Gemeinde anprangerte und gewisse Verhaltensweisen kritisierte, tritt dies in seinem zweiten Brief ziemlich in den Hintergrund. Wie gesagt, die Christen in Korinth sind inzwischen geistlich gereift. Will man für den zweiten Korintherbrief der besseren Übersicht wegen eine Gliederung aufstellen, so stößt man schnell an gewisse Grenzen. Denn im Gegensatz zu den anderen Paulusbriefen scheint Paulus beim Schreiben diesmal ziemlich unsystematisch vorgegangen zu sein. Ja, mehrmals bekommt man sogar den Eindruck, dass Paulus auf irgendein Nebenthema zu sprechen kommt, das dann unverhofft zum Hauptthema wird. Und so komme ich auf insgesamt drei Hauptabschnitte, in die man den zweiten Korintherbrief aufteilen kann. In den Kapiteln 1 bis 7 geht es um den Trost, den Gott schenkt, aber auch um das Leben als Christ. In den Kapiteln 8 und 9 steht die Geldsammlung zugunsten der bedürftigen Christen in Jerusalem im Mittelpunkt, zugleich aber auch grundsätzlich die Freigebigkeit der Christen. Und schließlich die Kapitel 10 bis 13. Da geht es einerseits um die Berufung des Apostels Paulus, zugleich aber auch um die Führung Gottes, die jeder Christ erleben kann. Die beiden ersten Verse bilden die Einleitung des zweiten Korintherbriefes und enthalten eine Absenderangabe, die Empfängerangabe und einen kurzen Gruß. Zunächst die Absender und die Empfänger. Vers 1: Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, und Timotheus, unser Bruder, an die Gemeinde Gottes in Korinth samt allen Heiligen in ganz Achaia. Wie selbstverständlich bezeichnet sich Paulus hier als ein Apostel Christi Jesu, obwohl er ja auf eine ziemlich ungewöhnliche Art und Weise in das Apostelamt berufen wurde. Er war keiner von den Jesusjüngern gewesen, der in die Aufgabe eines Apostels gewissermaßen hineingewachsen ist, sondern der gekreuzigte und auferstandene Christus hat ihn erst später zum Apostel gemacht, nachdem er ihm in der Nähe von Damaskus erschienen ist. Durch den Willen Gottes, so schreibt Paulus, sei er ein Apostel Christi Jesu geworden. Irgendwelche Zweifel daran gibt es für ihn nicht. Er weiß, dass Gott hinter diesem Auftrag und dieser Berufung zum Apostel steht. Meiner Beobachtung nach fehlt heute vielen Verkündigern des Evangeliums eine solche Gewissheit, obwohl sie sich jahrelang auf den Verkündigungsdienst vorbereitet und eine hervorragende Ausbildung genossen haben. Aber prinzipiell könnten sich manche auch vorstellen, bei einem Versicherungskonzern oder in der Energiewirtschaft zu arbeiten, wenn ihnen dort ein gut bezahlter Job angeboten würde. Eine echte Berufung sieht auf jeden Fall anders aus, und ich frage mich, warum sie bei verhältnismäßig vielen Christen keine große Rolle mehr spielt. Liegt es vielleicht an einem mangelnden Vertrauen auf Gottes Wort, weil man sich vielleicht auch nicht mehr sicher ist, wie viel Prozent der Bibel überhaupt als Gottes Wort gelten können? Sie merken schon, Zweifel an dem einen ziehen Zweifel an dem anderen nach sich. Doch spätestens dann, wenn Christen in eine Verfolgungssituation geraten, kommt es darauf an, sich seines Glaubens wirklich sicher zu sein. Indem Paulus schreibt, er sei ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, beruft er sich auf Gott, also auf die allerhöchste Instanz. Demnach lässt er sich seine Berufung als Apostel von keinem Menschen streitig machen. Als zweiter Absender des Briefes wird Timotheus genannt, der junge Wegbegleiter des Apostels Paulus, der hier von ihm sehr warmherzig als unser Bruder bezeichnet wird, also als ein Glaubensbruder des Apostels Paulus, aber auch als ein Glaubensbruder der Korinther. An anderer Stelle nennt Paulus ihn seinen Sohn im Glauben, weil er ihm geistlich viel beigebracht hat und weil die beiden auch altersmäßig Vater und Sohn sein könnten. Aber den Christen in Korinth gegenüber verzichtet Paulus darauf, ihn wie seinen Schützling dastehen zu lassen. Stattdessen bezeichnet er ihn als unseren Bruder, also als Glaubensgenossen auf gleicher Augenhöhe. Interessant finde ich auch, wie Paulus die Empfängerangabe formuliert. An die Gemeinde Gottes in Korinth. Okay, als evangelische oder katholische Gemeinde in Korinth konnte er sie damals noch nicht bezeichnen. Aber mit ein bisschen Fantasie wäre ihm sicher etwas anderes eingefallen. Wie oft habe ich selbst diejenige Gemeinde, in der ich gerade als Pastor tätig war, als meine Gemeinde und im Gespräch mit anderen auch als unsere Gemeinde bezeichnet. Das ist ja im Prinzip auch nicht schlimm, sondern zeigt die innere Verbundenheit mit der Gemeinde. Umso mehr fällt es aber auf, dass Paulus die Gemeinde Gottes in Korinth als Briefempfängerin erwähnt. Denn Gott ist derjenige, dem diese Gemeinde gehört. Er hat seinen Sohn Jesus Christus dahingegeben, um stellvertretend für die Menschen in dieser Gemeinde am Kreuz zu sterben. So viel sind ihm diese Menschen wert. Zugleich ist die Gemeinde Gottes in Korinth nicht die einzige auf der Welt, sondern es gibt schon eine ganze Reihe von weiteren Gemeinden. Und die Menschen, die dazugehören, egal welcher Nationalität sie sind, ob sie davor Heiden oder Juden waren, jetzt zählt vor allem, dass sie Kinder Gottes sind und damit untereinander Schwestern und Brüder. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass Paulus in Vers 1 neben den Christen in Korinth auch die im ganzen Gebiet von Achaia erwähnt. Damit deutet er die Ausstrahlungskraft des Evangeliums an und dass er die Christen in Korinth als Zeugen des Evangeliums wahrnimmt. Und nun zu der eigentlichen Grußformel, die Paulus übrigens auch an anderen Stellen verwendet. Vers 2. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Der Begriff, der hier im Deutschen mit Gnade wiedergegeben wird, ist im Griechischen eine häufig verwendete Grußformel. Deshalb sollte man erst einmal nicht allzu viel in diesen Begriff hineininterpretieren. Friede dagegen meint nichts anderes als im Hebräischen das Wort Shalom. Zwar ist auch das eine Grußformel, die aber aus dem religiösen Umfeld stammt. Paulus kombiniert also beide Grußformeln miteinander. Wahrscheinlich, um deutlich zu machen, dass er beide Grußformeln ganz wörtlich meint. Paulus wünscht den Empfängern seines Briefes also Gnade und Friede und Heil und Wohlergehen in dem Sinne, wie nur Gott sie den Menschen zuteilwerden lassen kann. Wir erreichen nun Vers 3 und damit den Anfang des ersten von insgesamt drei Hauptabschnitten, die ich vorhin zu umschreiben versucht habe. Es geht einerseits um den Trost Gottes und andererseits um das Leben der Christen und welche Auswirkung der Trost Gottes auf das Leben der Christen hat. Paulus schreibt: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Der Ausruf »Gelobt sei Gott« mag uns sehr floskelhaft vorkommen, aber ich bin mir sicher, dass Paulus damit etwas sehr Konkretes verbindet, nämlich eine bestimmte innere Haltung Gott gegenüber. Vielleicht denkt Paulus an Psalm 34, Vers 2. Dort heißt es »Ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein«. Oder Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, der preiset mich, spricht Gott, der Herr. Wer Gott auf diese Weise Lob und Preis entgegenbringt, der vergisst fast automatisch das unter Christen weit verbreitete Klagen. Als nächstes wird Gott in Vers 3 als Vater unseres Herrn Jesus Christus bezeichnet. Hier geht es nicht darum, dass Gott der Vater seinen Sohn in einem leiblichen Sinne in die Welt gesetzt hat und dass er erst von diesem Zeitpunkt an existierte, sondern es geht um ihr Verhältnis zueinander und dass sie jeweils eine ganz bestimmte Position einnehmen. Ewig sind beide, wie auch der Heilige Geist. Zusammen werden sie als der dreieinige Gott oder auch als Trinität bezeichnet. Paulus hebt in Vers 3 zwei Eigenschaften des liebenden Vaters hervor. Er spricht vom Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Das will ich zum Anlass nehmen, kurz über drei Begriffe nachzudenken, die teilweise außer Mode gekommen sind oder die zuweilen auch in einem verfälschten Sinne verwendet werden. Es geht um die Begriffe Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. Am vielfältigsten wird wohl der Begriff Liebe verwendet. Der eine genießt Liebe gegen Bezahlung, während andere Apfelkuchen mit Sahne über alles lieben. Natürlich gibt es unter den Menschen aber auch wahre Liebe. Und keineswegs wäre es falsch zu behaupten, dass Gott die Menschen aus lauter Liebe erretten möchte. Dennoch ist die letzte Aussage ein bisschen oberflächlich. Richtig ist, dass Gott jeden Menschen liebt. Ja, wahrscheinlich würde unser Herz wie Butter dahinschmelzen, wenn wir nur annähernd nachvollziehen könnten, wie groß seine Liebe zu jedem Einzelnen ist. Aber streng genommen ist es nicht seine Liebe, die er rettet, sondern seine Gnade. Im Epheserbrief schreibt Paulus zweimal, aus Gnade seid ihr selig geworden. Und diese Gnade beruht auf Gottes Barmherzigkeit. Und damit sind wir beim letzten der drei Begriffe angekommen. Gott ist der Vater der Barmherzigkeit, schreibt Paulus in Vers 3 unseres Bibeltextes. Barmherzigkeit bedeutet, dass Gott uns trotz aller unserer Fehler und Sünden so sehr liebt, dass er uns seinen Sohn als Retter geschickt hat, weil es keine andere Möglichkeit gibt, uns zu retten. Überhaupt haben wir all das Gute, was in unserem Leben uns widerfährt, Gottes Barmherzigkeit zu verdanken. Er ist, wie Paulus es ausdrückt, der Vater der Barmherzigkeit. In der Alltagssprache wird der Begriff Barmherzigkeit kaum noch verwendet. Dabei beruht doch alles, was ich habe, letztlich auf Gottes Barmherzigkeit. Dass ich als Verkündiger des Evangeliums tätig sein darf, habe ich seiner Barmherzigkeit zu verdanken. Denn wenn Sie, liebe Hörer, alles über mich wüssten, was allein ich über mich weiß, Sie würden diese Sendung garantiert sofort abschalten. Aber halt, bevor Sie es tun, vielleicht würde ich ja nicht zu Ihnen sprechen wollen, wenn ich alles wüsste, was Sie selbst über sich wissen. Also freuen wir uns über Gottes Barmherzigkeit, die so viel größer ist als die Barmherzigkeit, die wir uns gegenseitig entgegenbringen können. Nun ist Gott zum Glück nicht nur der Vater der Barmherzigkeit, sondern Paulus bezeichnet ihn in Vers 3 auch als Gott allen Trostes. Was das bedeutet, ist mir klar geworden, als mein Arzt mir vor vielen Jahren mitteilen musste, dass ich an Krebs erkrankt sei. Ich weiß nicht, was Sie vielleicht schon alles in Ihrem Leben durchgemacht haben. Solche Situationen sind auf jeden Fall so etwas wie eine Feuerprobe. Denn hier zeigt sich, ob wir Gott nahe stehen, ob wir ihn als unseren himmlischen Vater akzeptieren, der uns trösten will. Diesen Trost können wir selbst dann empfangen, wenn wir mit einer aussichtslosen Diagnose im Krankenhaus liegen oder weinend an einem frischen Grab stehen. Was ich vorhin bereits über die Liebe gesagt habe, gilt im Grunde genommen auch für den Trost. Dieser Begriff kann etwas sehr Wertvolles bezeichnen, kann aber auch völlig sinnentleert verwendet werden. Wie oft höre ich Christen sagen, Gott hat dieses oder jenes zugelassen, also werde ich es annehmen und das Beste daraus machen. Doch in Wirklichkeit rebellieren sie innerlich gegen Gott, können sich mit einer ganz bestimmten Situation oder mit einem Schicksalsschlag überhaupt nicht abfinden. Und das bedeutet nichts anderes, als dass sie sich von Gott noch nicht wirklich haben trösten lassen. Ich ermutige Menschen, die diesen Trost bitter nötig haben, ehrlich zu sich selbst und ehrlich zu Gott zu sein. Beten Sie zu ihm. Lieber Vater im Himmel, du hast versprochen, unser Tröster zu sein. Tröste bitte auch mich. Trost wird häufig als etwas angesehen, was eigentlich nur Kinder und Schwächlinge brauchen. Wie oft bin ich als kleiner Junge zu meiner Mutter gerannt, wenn ich mal wieder hingefallen bin und mir blutige Knie geholt habe. Insgeheim habe ich mir gewünscht, dass sie mir nur noch lange Hosen anzieht. Doch stattdessen hat sie meine Schürfwunden mit Pflaster versorgt, mir über den Kopf gestreichelt und gesagt, morgen tut es bestimmt nicht mehr so weh. Und prompt habe ich aufgehört zu weinen. Das heißt, weil meine Mutter sich um mich gekümmert hat, war die Sache nur noch halb so schlimm. Doch als ich älter wurde, war es mit dieser Art von Trost nicht mehr getan. Ich weiß noch, wie wir als Familie in eine schlimme finanzielle Notlage kamen und wie ich mich meinen Schulkameraden gegenüber richtig minderwertig fühlte. Meine Mutter bekam das mit, konnte mir im Grunde aber auch nicht helfen. Eines Tages nahm sie mich zur Seite, fasste mich am Arm und sagte zu mir, »Tut mir leid, aber versuche es, wie ein Erwachsener zu ertragen.« Ob sie es glauben oder nicht, auch das war damals ein Trost für mich. Nur eben eine reifere, eine erwachsenere Form von Trost. Dieser Trost entfaltete seine Wirkung wie eine bitter schmeckende, aber sehr wirksame Medizin. Apropos Medizin. Manchmal werden alkoholische Getränke halb scherzhaft als Seelentröster bezeichnet. Wirklich trösten können sie aber nicht. Allenfalls benebeln sie die Sinne des Trostsuchenden, so dass er seinen inneren Schmerz für eine Weile nicht mehr so intensiv spürt. Der Begriff Tröster in Vers 3 unseres Bibeltextes geht im griechischen Neuen Testament auf die Grundform Parakleo zurück. Ich rufe herbei. Der Heilige Geist wird deshalb auch als der Paraklet bezeichnet, den man als Helfer und Beistand an seine Seite ruft. Im Johannesevangelium wird Jesus mit den Worten zitiert, »Ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Und ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, also ungetröstet. Ich komme zu euch.« Ich denke, hier wird schon klar, dass ein echter Tröster nicht kommt, um einen Menschen eben mal so mit einem Trostpflaster zu versorgen und ihm zu sagen, es wird schon alles wieder gut werden. Sondern ein echter Tröster ist einer, der einem als Helfer beiseite steht, von dem man wie von einem erfahrenen Anwalt einen guten Rat erwarten kann und der einem neue Kraft schenkt, wenn man selbst am Ende ist. Der Tröster besiegt meine Einsamkeit und lindert mein inneres Wundsein. Er versorgt meine seelischen Verwundungen und bringt meine Ängste zum Abklingen. In Psalm 30 wird David mit den Worten zitiert, »Herr, höre und sei mir gnädig. Herr, sei mein Helfer.« Das ist der Schrei eines Verzweifelten, der Gott jedoch bereits als seinen Tröster kennengelernt hat. Das war die erste Sendung zum zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Fortsetzung folgt, und ich hoffe natürlich, dass Sie dann auch wieder mit dabei sein werden. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.